Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Weihnachtlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz allem selbstverständlich am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025. Ja, man darf sich nicht aufregen und ich sage Ihnen, heute freut mich besonders dieses Werbeintro, das wir eben gesehen haben. Ein Hoch auf Kennys, sein Unternehmen und seine Familie. Das ist der Triumph der menschlichen Wärme, der Emotion über die eisige, rationale Verstandeskälte der künstlichen Intelligenz. Nichts gegen künstliche Intelligenz, die kann auch helfen, wenn man da in etwas Verlegenheiten sich befindet, aber nichts schlägt das Herz, nichts schlägt den Menschen und natürlich das, was uns auszeichnet als Menschen, was uns zum Teil auch behindert und Mühe macht, das sind die Emotionen. Und in der Weihnachtszeit, das ist die Zeit des Gemüts, das ist die Zeit der Gefühle und deshalb ein dreifaches Hoch auf die Kennys für ihren großartigen Weihnachtszauber am Anfang dieser Sendung, denn jetzt müssen wir uns schon bald wieder mit den Fürchterlichkeiten der Gegenwart beschäftigen, aber ich taste mich erst so langsam heran. Starten wir mit etwas ganz Schönem. Ich freue mich auf den dritten Avatar-Film von James Cameron. James Cameron, so etwas wie der Poet der Blockbuster-Inszenierungen in Hollywood, der Kanadier, der einen eigenwilligen Weg gegangen ist in Hollywood. Ich hatte die Gelegenheit und auch das Privileg, ihn kennenzulernen vor etwas über einem Jahr, als wir an den Oscar-Feiern waren. Sie erinnern sich, ich habe da auch ein paar Dailies ausgestrahlt von den Oscars, eine unglaubliche Inszenierung. Und wir waren da auch im Studio von James Cameron in eben diesem Hangar, in dem er Avatar gedreht hat. Und da kommen Sie also auf die Welt, wenn Sie diese Fantasietraumlandschaften des erfundenen Planeten, dieses Naturplaneten, der da massakriert wird von den bösen menschlichen Eindringlingen, wenn Sie sich vorzustellen versuchen, dass das alles in so einer grauen Lagerhalle gedreht wurde, dann ja wächst der Respekt an den Schauspielern, die ja im Grunde vor grünen oder blauen Wänden ihre Rollen, ihre Texte aufsagen müssen, gekleidet in abstruse, merkwürdige technische Apparaturen. Und da braucht es sehr, sehr viel Fantasie. James Cameron, ein Mann, der alle Rekorde gebrochen hat in Hollywood, auch ein Forscher, ein Extremsportler, könnte man sagen, ein Mann am Limit, der immer wieder so hohe Wetten eingeht, dass es ihn fast zermalmt. Aber ich glaube, er braucht diese Leistungspresse, diesen Druck, um eben dann Höchstleistungen zu erzielen. Auch ein Mann, der sehr interessiert ist und an den absoluten Zukunftstechnologien dran ist, des Kinos, hochfaszinierend, jetzt auch schon über 70 Jahre alt, hat übrigens im letzten Jahr eine Ausstellung gemacht in Paris mit Zeichnungen, mit Malereien. Und man sieht, dass es sich hier auch um einen ja hochbegabten Künstler handelt, der schon in früher Jugend- und Kindeszeit angefangen hat, Comicstrips zu malen, sich in diese Fantasy-Welten hineinträumte. Und Avatar ist eine unglaublich erfolgreiche Filmserie. Dieses Universum hat er selber geträumt und dann umgesetzt. Handelt eben von einem Planeten, Pandora, glaube ich, der Name, der bevölkert wird von einem Stamm, von einem Volk an Naturwesen und die wehren sich dann eben noch verstärkt durch eben einen Menschen in einem Avatar dieser Urzivilisation und die haben sich dann zu erwehren gegen die rohstoffhungrigen Eindringlinge des Planeten Erde. Natürlich auch ein öko-apokalyptischer Thriller, der die Massen begeistert. Sicherlich das Kinoereignis jetzt um die Weihnachtszeit. Also dies der versöhnliche Einstieg. Jetzt kommen wir zu den unerfreulichen Themen. Jacques Beau, der Schweizer Oberst, mit Kriegsverbrechern, mit mutmaßlichen, angeblichen, vorgeblichen russischen Kriegsverbrechern auf der EU-Sanktionsliste gelandet. Warum? Weil er die falsche Meinung vertritt aus Sicht der Europäischen Union, weil er sich erdreistet hat, die EU-Politik in Sachen Ukraine zu hinterfragen. Jacques Beau lebt in Brüssel. Er steht jetzt vor der absoluten Ungewissheit. Er ist nicht kontaktiert worden. Es gibt kein rechtliches Gehör. Es gibt keine Appellation. Es gibt keine Rechtsmittel. Es ist ein riesiger Skandal. Es ist die nackte Willkür. Ich habe gestern bereits darüber gesprochen und wir haben inzwischen nachgeforscht. Wir haben Reaktionen eingeholt aus Bundesbern. Wir werden natürlich das vertieft in der nächsten gedruckten Ausgabe darstellen. Und es ist einfach beschämend. Es ist ein Jammer. Bern rührt keinen Finger. Die Medien schweigen. All diese angeblichen Pseudo-Freiheitskämpfer, die uns da in den letzten Wochen und Monaten einzureden versucht haben, vor allem auch auf der bürgerlichen Medienseite, sie seien da jetzt also ganz aufrecht gegen Woke und Konformismus und Meinungszensur. Alles leeres Geschwätz, meine Damen und Herren. In diesem Ukraine-Krieg haben sich die Maßstäbe einfach verschoben. Dieser Ukraine-Krieg vergiftet alles. Er vergiftet die EU, er vergiftet auch die Schweiz und wir müssen raus aus diesem sinnlosen Konflikt. Und man muss auch aufhören mit dieser primitiven, ewigen Schuldzuweiserei. Das bringt überhaupt nichts. Man muss jetzt diesen Krieg beenden und die EU sollte da Hand bieten gegenüber den Amerikanern und den Russen, dass man irgendwie rauskommt. Aber diese institutionalisierte Arroganz, die sich eben auch austobt, diese Brüsseler Arroganz, die sich eben auch austobt gegen Leute wie Jacques Beau, den Schweizer Obersten, ist unerträglich. Und dass es in Bern immer noch Leute gibt, die heißhungrig darauf sind, sich dieser EU zu unterwerfen, das ist ein Kapitel für sich. Die peinlichste Reaktion übrigens auf unsere Nachfragen, was da Bundesbern macht, kam vom EU-Turbo-Nationalrat Simon Michel. Das ist einfach abgründig, was sich da auftut für einen Freisinnigen, der in klamaukhafter Art, er findet das vermutlich amüsant, eine Antwort gegeben hat unseren Journalisten auf die Frage, was er davon hält, dass die EU, an die er die Schweiz ja institutionell andocken möchte, der er die Schweiz unterwerfen möchte, dass diese EU einen Schweizer Staatsbürger wie einen Schwerverbrecher behandelt, einfach weil er eine Meinung vertritt, die den Leuten in Brüssel nicht passt. Und dazu ist offensichtlich ein Simon Michel nicht in der Lage, ein qualifiziertes Statement abzugeben. Und solche Leute, Entschuldigung, maßen sich an, die schweizerische Europapolitik da maßgeblich zu steuern. Also der Freisinn wirklich im freien Fall. Es tut mir leid, es schmerzt, es ist eine unerfreuliche Entwicklung. Es wäre uns lieber, wenn der Freisinn stark und selbstbewusst mit einem klaren Kompass in der Landschaft stünde. Aber hier wird geirrlichtet und vor allem auch missachtet man die eigentlichen Grundsätze. Denn wenn eine Partei für die Meinungsäußerungsfreiheit sich doch einsetzen sollte, aber wissen Sie, ich klinge jetzt schon wie ein hoffnungsloser Naivling. Köppel, mach mal die Augen auf. Lappi, mach mal die Augen auf. Du saßest ja da im Nationalrat. Du hast das ja alles miterlebt. Und selbstverständlich, es menschelt halt überall. Man darf nicht zu hohe Maßstäbe anlegen. Aber es ist ein ausgemachter Skandal, was mit diesem Schweizer Obersten passiert. Das ist Willkür. Das sind autoritäre Methoden. Das ist ein stiller Despotismus, könnte man sagen, ausgerechnet von jener EU, darüber haben wir bereits gesprochen, ausgerechnet von jener EU, die bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sich da als Gralshüter des Rechts und des Völkerrechts und der Werte und der hohen zivilisatorischen Standards feiert. Ich sage Ihnen, dort, wo diese hochtrabende Rhetorik am lautesten im Mund geführt wird, dort steckt überhaupt nichts dahinter, dort ist das Gegenteil der Fall, auch nichts Neues. Die größten Schlechtmenschen, nicht so gut Menschen, die haben sich immer gewaltige Mühe gegeben, eben von den Unerfreulichkeiten und von dem auch niedrigen und gar nicht erfreulichen abzulenken, eben durch das Blendwerk dieser selbstgerechten Rhetorik. Also das ein trübes Kapitel und irgendwo auch beschämend, dass Bundesbern sonst ja eloquent im Kommentieren von allem und jedem, was in der Welt passiert, auch wenn es mit der Schweiz überhaupt nichts zu tun hat, aber wenn ein Schweizer Bürger, ein ehemaliger Oberst unserer Armee auf diese Art und Weise mit harten Sanktionen bestraft wird, nicht weil er ein Söldner ist der Russen, nicht weil er sich an terroristischen Aktivitäten beteiligt hätte, sondern ganz einfach deshalb, weil er sein schweizerisches Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch genommen hat. Und deshalb wird er hart mit Sanktionen bestraft, Vermögenswerte gesperrt, Lebensgrundlage entzogen. Er muss vermutlich Brüssel verlassen, er wohnt in Brüssel. Ich weiß nicht, vielleicht wird er eingesperrt. Das ist doch eine verlotterte rechtsstaatliche Situation, die sich die Schweiz niemals bieten lassen darf, wenn eben davon ein Schweizer Staatsbürger betroffen ist. Aufgrund von einer Aussage, aufgrund von Kommentierungen und Analysen, mit denen man ja gar nicht einverstanden sein muss. Aber das ist doch kein Fall für die Sanktionsliste. Das sind ja gar keine Delikte, gibt gar keine Straftatbestände hier. Das ist eine absolut willkürliche, meinungsterroristische, meinungspolizeiliche Übergriffigkeit seitens einer Behörde, die in den Seilen hängt, einer Europäischen Union, die nichts auf die Reihe kriegt, die sich jetzt flüchtet, die ihre ganze Schwäche zu übertünchen versucht, durch diese sinnlose Kraftmeierei an einem Schweizer, der einfach seine Meinung geäußert hat. Das ist die Situation, aber unsere Leute sind nicht viel besser. Sie können sich nicht aufraffen, dagegen zu protestieren. Vermutlich sind sie bereits entsetzt und heillos verängstigt, weil man möchte ja keineswegs, dass so gute Verhältnis zur Europäischen Union drüben. Das ist nicht die Schweiz. Wilhelm Tell, er wälzt sich in seinem Grab und packte, wenn er denn da wäre, seine Armbrust aus. Aber wir müssen jetzt das Reich der Mythen und der Avatare verlassen, um wieder in die Wirklichkeit zurückzukehren. Der Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika, der dauert an, wird fortgesetzt. Es gibt jetzt diese Gespräche in Berlin, Forderungen der europäischen Seite, die als unrealistisch beurteilt werden. Russland akzeptiert nicht, dass Euro-Friedenstruppen in der Ukraine stationiert werden, und man akzeptiert auch nicht, dass da die Ukraine jetzt noch auf Gebieten beharrt, die die Russen für sich beanspruchen. Und in den Schweizer Medien, auch prominente Chefredaktoren, sind immer noch der Meinung, dass die Russen hier kein Oberwasser haben in diesem Krieg, dass sie militärisch also in Schwierigkeiten stecken. Ich wäre etwas vorsichtig mit solchen Einschätzungen, denn wenn die Russen in Not wären, dann müssten sie ja einlenken und müssten Frieden schließen. Aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nicht so aus, als ob die Russen auf Teufel komm raus hier Frieden machen müssen. Und dieser Krieg, ich habe es gesagt, ist Gift natürlich für Europa, führt auch zur Zerspaltung, zur Zerklüftung innerhalb der Europäischen Union. Wir sehen auf der einen Seite dieses merkwürdige Triumvirat von drei Regierungen, eine davon nicht mehr in der EU, aber allen gemeinsam ist, dass sie in den Seilen hängen, also große Probleme haben, auch Schwäche. Und man versucht natürlich, packt jede willkommene Gelegenheit, um Stärke zu markieren. Und dieser Krieg, den man zwar am Laufen hält, aber selber zu führen nicht bereit ist, dieser Krieg kommt da wie gerufen. Frankreich, Deutschland, Großbritannien, sie machen Druck auf Kleine. Und aus Schweizer Sicht möchte ich den Blick lenken auf Belgien. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Das ist wie der Fall Jacquebot. Jacquebot ist die Schweiz. Und so wie die EU Jacquebot behandelt, so wird sie auch die Schweiz behandeln, spätestens dann, wenn wir diese unsinnigen EU-Unterwerfungsverträge unterzeichnet haben. Aber Brüssel, und zwar EU-Brüssel, macht eben auch Druck auf Belgien, und die Belgier leisten Widerstand. Es geht ja um diese eingefrorenen russischen Staatsgelder, die sind da in dieser Clearingbank abgelagert und jetzt versucht man, die Belgier weich zu klopfen, damit sie dieses Geld freigeben. Denn mit diesem Geld möchte dann die EU wiederum Selenskyj und die Ukraine unterstützen für einen Krieg, den man nicht gewinnen kann. Und die Belgier sagen, wir können uns das nicht leisten, wenn wir das freigeben, werden wir verurteilt, es droht der Staatsbankrott. Und jetzt macht man grausamen Druck auf dieses Belgien. Und das müssen wir als Schweizer auch sehr, sehr genau beobachten. Denn das ist der Umgang dieser großen, dieser schwachen, großen EU-Staaten mit den kleinen. Die gehen einfach dorthin, brutal, wo es noch Geld hat, und versuchen das irgendwie herauszupressen. Und man schreckt da auch vor keinen unheilvollen historischen Parallelen zurück. Ich habe es in dieser Sendung schon mal gesagt. Belgien ist 1914 von der Reichswehr, von der Deutschen, schon einmal überrollt worden. Man hat die Neutralität dieses Landes vergewaltigt, einfach nicht berücksichtigt, ist durchgetrampelt, durchmarschiert. Die heldenhaften Belgier haben sich gewehrt, den Deutschen entscheidende Verzögerungen zugefügt im Ersten Weltkrieg, die dann auch letztlich zur Niederlage im Westen beigetragen haben. Aber eben jetzt etwas 100 Jahre danach, etwas über 100 Jahre danach, erneut hier, also mit knallharter Attitüde sollen da diese Belgier jetzt gezwungen werden, diese Gelder freizugeben, damit die EU, damit diese EU-Staaten ja einen Raubzug auf das Vermögen russischer Staatsbürger machen können. Das sind unfassbare Zustände. Man sagt ja immer, das Recht ist die Waffe des Kleinstaats. Aber dieses Recht wird gar nicht akzeptiert in der EU. Die EU setzt auf Macht und, wie der Fall Boot zeigt, sie setzt auf Willkür. Arglistige Zeit, Schweizer, hütet euch am Moorgarten, ein ganz brisantes und brenzliges, aber auch entlarvendes Thema. Dann haben wir im Bundeshaus einen regelrechten Eiertanz um die 10-Millionen-Initiative. Bundesrat Janz, der Migrationsminister, kommt da in den Medien schlecht weg, sei nicht gut vorbereitet. Außer der SVP kann sich niemand dazu durchringen, griffige Maßnahmen zu präsentieren, um diese Massenzuwanderung zu stoppen. Ich verweise an diesem Punkt auf die neue Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika. Dort steht sinngemäß der Satz drin, die Zeit, die Ära der Massenmigration ist vorbei. Die Amerikaner sind entschlossen, das zu beenden. Und sie schwingen sich ja jetzt etwas zur Vormacht der westlichen Hemisphäre, nicht der westlichen Hegemonie, die ist Vergangenheit, die westliche Hemisphäre, da schwingen sie sich auf und sagen auch, wir wollen diese Weltgegend, diesen Westen so gestalten, dass dort eben keine Flüchtlingsströme durchkommen und entstehen. Wir sind gespannt, die Schweiz sollte schleunigst und längst dieses Chaos der Zuwanderung stoppen. Und es ist ein Hohn und eine weitere tragische Verirrung der Freisinnigen. Entschuldigung, ich würde gerne etwas anderes erzählen, aber es ist eine tragische Verirrung der Freisinnigen, wenn da ihr Generalsekretariat mit Jonas Breuer, dem begabten Journalisten, wenn dieses Generalsekretariat sagt, ja, das sei eine Chaosinitiative der SVP, die Zuwanderung zu begrenzen. Nein, das Chaos ist die Zuwanderung, die wir haben. Und die Freisinnigen tun sich keinen Gefallen, wenn sie sich jetzt auch da querstellen, wie beim Ständemeer und auch wie bei der Unabhängigkeit gegenüber der EU, da ist die FDP auf dem falschen Gleis. Und wenn schon die sachlichen Argumente nicht mehr zählen, dann müssten es vielleicht die machtpolitischen sein. Denn längst haben die Mitte-Politiker gemerkt, dass da die Achillesferse der Freisinnigen ist, und deshalb positionieren die sich jetzt, soweit man von einer Positionierung bei dieser Partei sprechen kann, weil eine Mitte ist ja im Grunde nie positioniert, das ist ja immer das Resultat anderer Faktoren, aber diese Mitte gibt sich nun doch erkennbar Mühe, gerade im Europa-Dossier, im Zuwanderungsdossier, auch auf der rechten Seite Stimmen zu pflücken, natürlich mit dem Ziel, einfach einen zweiten Bundesratssitz zu erobern. Das Motiv stimmt nicht, aber vielleicht sollte sich die FDP diese Situation, machen sie gewiss, etwas genauer anschauen, dann rückte man eventuell von der falschen Politik ab. Die EU, ich habe mir das noch aufgeschrieben nach der Zeitungslektüre heute Morgen, die EU ist einfach arrogant, sie ist überheblich und das ist gefährlich. Man ist nicht bereit, demütig und gesprächsoffen einzusteigen. Man versteigt sich in eine elitäre Attitüde, die eigentlich von der Leistung, von der Performance her überhaupt nicht berechtigt ist. Und das ist eine unerfreuliche Stimmung, die wir da haben. Das ist so eine Verreisung, eine klimatische Frostbeulenbildung da im politischen Wetterdiagramm sozusagen. Und das sind einfach Dinge, die ich da mit Sorge beobachte. Also die Milch ist da definitiv sauer und man hat nicht den Eindruck, dass die Leute, die jetzt da die Geschicke bestimmen, dass die aus dieser Kurve rauskommen. Also hier wird es noch einige Veränderungen brauchen, bis sich das wieder zum Guten wendet. Ich würde es mal hier an diesem Punkt stehen lassen. Das war Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt melde ich mich dann gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Vielleicht sind Sie dann auch wieder und noch dabei, was mich selbstverständlich freuen würde. Bis gleich.